Hallo und ein herzliches Willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Anime Buster mit Matze.
Servus.
Und mir, Miki. Wir reden wie immer über die Nachrichten aus der Anime-Welt, was in der letzten Zeit alles so vorgefallen ist in den letzten 7 Tagen. Und es ist wieder einiges. Wir haben diesmal wieder zahlreiche mehr Neuankündigungen als letztes Mal. Wir haben natürlich einige Updates. Wir können mal wieder über den krassen Erfolg vom Demon Slayer Kinofilm reden.
Bla bla bla.
Es bietet sich mal wieder an.
Seit 5 Jahren, sie hat sich nichts geändert hier.
Ja, aber bevor wir zum großen Ganzen kommen, haben wir auch noch anzukündigen, dass dieser Podcast hier, falls man das Ganze vorher über Sumikai gehört hat, dass jetzt auf Raikukai verschoben wird. Da gibt es auf sumikai.com auch einen Reiter oder beziehungsweise eine kleine Werbung, wo man das dann drauf drücken kann und sehen kann. Mit Raikukai gibt es jetzt eine neue, ein Spin-off quasi zu Sumikai, wo es dann halt eben nicht um Nachrichten aus Japan geht, sondern um Nachrichten um Anime und Videospiele und auch Reviews. Und ich habe zum Beispiel auch schon einige Reviews geschrieben für ein paar ältere Spiele, wen das interessiert. Kann da also gerne mal vorbeischauen. Ich schätze aber, die meisten von euch da draußen hören uns sowieso über Spotify oder Apple oder was weiß ich was.
Ja, da für die Leute ändert sich nichts. Jeder, der ein RSS-Feed als Abo benutzt, dem kann das alles nicht. Ihr braucht das nicht jucken. Nur wenn ihr über die Sumikai-Webseite die Artikel lest und den Podcast hört, dann müsst ihr euch umorientieren.
Genau, auf raikukai.com, glaube ich auch. Oder war es die? Nee, da war es.de.
Wir sind auf
raikukai.de, yep. Genau. Yep. So, und dann kommen wir, apropos .de, zu ein paar Nachrichten aus Deutschland. 2 Streams, die Crunchyroll hinzugefügt hat von ein paar Sachen außerhalb der Saison, die ihr euch noch angucken könnt. Unter anderem Futopi The Portrait of Kamen Rider Skull gibt's jetzt auf Crunchyroll zu streamen. Der Fortsetzungsfilm zu Futopi, wieder von Studio Kai. Die Anime-Serie kam 2022 raus, ist ein, basiert auf einem Manga, der eine Fortsetzung ist zu der Kamen Rider-Serie, Kamen Rider W. Und, da gab es letztes Jahr in 2024 einen Fortsetzungsfilm, der ist eben jetzt auf Crunchyroll zu gucken mit The Portrait of Kamen Rider Skull. Werde ich mir vielleicht auch mal die Tage geben, weil ich fand die erste Serie auch ganz nett.
Kamen Rider.
Genau. Und dann, was es demnächst noch geben wird, was es jetzt noch nicht gibt, ist Release That Witch. Ist ein Anime aus China und wird dann demnächst, es gibt noch keinen Starttermin, die Serie ist meines Wissens auch noch nicht in China gelaufen, dann auf Crunchyroll zu gucken. Ich schätze irgendwann, vielleicht noch im Dezember, vielleicht dann Ende nächsten Jahres. Die chinesischen Dinge halten sich ja nicht an die Seasons wie im Fernsehen, weil das läuft ja alles über Streams.
Mhm.
Und ja, das ist eine Serie, die basiert auf einem Web-Novel, die auch schon 2016 rausgekommen ist, beziehungsweise bis 2019 lief. Gibt irgendwie 1500 Kapitel, aber das Ganze basteln 5 Bände, also sind das alles anscheinend sehr kurze Kapitel.
Jo.
Und ist die Geschichte von einem Protagonisten, der natürlich geisekeit wird, wie sich das gehört, in ein europäisches Mittelalter, in dem Fall als Prinz eines Königreiches. Und da steht demnächst die Hinrichtung einer Hexe an und der Protagonist ist so jetzt, warte mal, das ist ja voll mittelalterlich, das machen wir mal nicht. Und stellt dabei fest, dass die Hexen hier tatsächlich Magie können und dass diese Magie er nutzen kann, um quasi seine moderne Technologie und Wertvorstellung damit durchzudrücken und baut damit quasi sein eigenes Königreich cooler, krasser, geiler auf als alle anderen und muss sich dann natürlich mit den umherliegenden Königreichen messen.
Ja, tatsächlich nicht uninteressant. Auch der Trailer, der Stil, der Zeichenstil, ist sehr auf Erwachsen getrimmt, sehr szenenmäßig. Ne? Also nimmt sich sehr ernst alles, das Gerät.
Das ist auf jeden Fall. Also sieht auch auf jeden Fall hübsch aus. Man sieht es wieder so ein bisschen, so die Chinesen haben so ein bisschen dazu, die Kamera gerne mal sehr viel rumzudrehen.
Die mögen Go-Hands.
Es gibt viele CG-Kamerafahrten und alles sowas hier drin. Es gibt eine völlig unnötige irgendwie 720-Grad-Kamerafahrt um eine Hexe, wie sie irgendwie irgendwas macht. Ja, aber es ist abseits davon ist es auch sonst sehr hübsch gezeichnet und animiert eigentlich. Ja. Das finde ich tatsächlich auch nicht uninteressant. Mal gucken, wann das dann kommt.
Jo.
Und dann kommen wir auch schon zu neuen Anime-Ankündigungen. Und da haben wir diesmal einiges, auch gar nicht so viele Fortsetzungen. Unter anderem Magic Repo Man, dumped by my party. I cash in with a cute support fairy to become the strongest. Ist keine Light Novel, ist ein Manga. Auch wenn der Titel trotzdem sehr lang ist. bekommt ein TV-Anime in 2026 von Studio Synergy SP unter der Regie von Takehiro Tamano, war Assistant Director zuletzt bei Gainer, bei Baban Baban Ban Vampire und mein steht im Titel, ne, was hier die Story ist. Protagonist war Teil von einer Party und war irgendwie so ein Supporter, der Mana-Punkte von sich selbst abgeben kann an seine Gruppe. Aber seine Gruppe ist mittlerweile so geil geworden, dass sie ihn nicht mehr brauchen und ihn deswegen rausgekickt haben. Und dann stellt er aber fest, dass seine Skill noch irgendwas super heimlich anders, super krass Geiles kann und der deswegen doch cool ist.
Ja. Und tatsächlich, das Geheimnis ist das einzig Interessante an dem Ding, weil alles andere ist 0815. Er kann seine Punkte zurückfordern. Er ist sozusagen der Schuldeneintreiber. ist nicht so Leben und Leben lassen wie die anderen dieser Sorte von Fantasy-Geschichten. Nein, er geht jetzt Jagd machen auf seine alten Kollegen und wird ihn alles abziehen, bis aufs letzte Hemd. Voll die Mafia-Geschichte hier.
Eigentlich, ja, das ist eigentlich. Klingt fast schon nach einer netten Idee. Fast. Kurz davor. Dann haben wir aber eine zweite Staffel mit The Unaware Atelier Master. Ist im Originalen auch sehr, sehr langer Titel. Wird eine zweite Staffel bekommen. Da lief die erste Staffel dieses Jahr in der Frühlingssaison. Ich habe das auch schon wieder komplett vergessen. Und ich habe auch niemanden über diesen Anime jemals reden hören.
Ja, es kann passieren. Es gibt so viele Animes.
Aber ja, aus irgendeinem Grund bekommt das auch eine zweite Staffel, die dann halt irgendwann sicherlich rauskommt in Zukunft.
Du, es ist auch mir kein Begriff gewesen. Das ist auch wieder ein Held, der aus seiner Gruppe rausgeschmissen wird. Ne? Immer wieder dieselbe Kram. Ey.
Ja. Passiert sehr häufig, anscheinend. Dann haben wir was ganz Cooles Kleines. Denn Bandai Namco Filmworks haben wieder ein neues Experimental-Video rausgebracht. Diesmal wieder zu Sabunde. Da hatten sie ja erst im Mai diesen Jahres eins rausgebracht mit Blue Gale Sabunde Side L. Und jetzt haben sie Blue Gale Sabunde Side R rausgebracht. Was wieder von Sunrise in Zusammenarbeit mit Kamikaze Doga kommt. Regisseur hat auch zuletzt die Openings von JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean Regie geführt. Und das ist anders als Side L keine alten Szenen, die mit neuen Szenen ergänzt werden, wo alte Szenen nachgestellt werden, sondern das ist tatsächlich komplett neu. In einem richtig bunten, flashy Artstyle.
Sag mal, müssen die Trigger und Hiroshimaishi jetzt hier Lizenzgebühren zahlen? Weil die kopieren seinen Stil aber heftigst. Ich meine, es macht voll Spaß, sich das anzugucken. Es ist herrlich, aber meine Güte, es ist exakt wie Gurren Lagann und andere Imaishi-Sachen und so.
Absolut. Also, ich finde, das sieht richtig cool aus. Es gefällt mir richtig. Also, es ist richtig gut umgesetzt, weil ich glaube, die Mechas sind alle CGI, aber die sind so gut stilisiert, dass das überhaupt nicht so aussieht.
Ja, ja.
Also, ja, finde ich mega cool. Ich fände es langsam mal interessant, wenn sie tatsächlich irgendwie was Neues dann vielleicht dann mit Zerbunkel oder irgendeines dieser anderen alten Sachen vorhaben oder ob wir jetzt weiterhin jedes Jahr solche Experimental-Videos zu alten Tomino-Serien bekommen?
Ich habe keine Ahnung. Also haben sie alle Angst vor Tomino? Müssen sie warten, bis Tomino irgendwann mit 115 Jahren stirbt? Weil, keine Ahnung, der Mann lebt wahrscheinlich noch länger. Oder, ja, ich hätte auch gern alte Tomino-Serien neu aufgelegt. Ne? Angefangen mit dem ersten Gundam. Ja, bitte?
Ja. Und dann machen wir das halt einfach von Kamikaze Droga mit so einem bunten Artstyle.
Das wäre auch, oh meine Güte, für Berger kriegen.
Ja, also sehr interessant, kann man sich auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Sunrise angucken. Ist auch nur 3 Minuten. Und lohnt sich alle Male, selbst wenn man kein Sabungo-Fan ist, einfach für die wirklich, wirklich tolle Animation. Dann, wir hatten schon mal über einen Death Stranding-Anime gesprochen. Ist aber nicht der einzige. Wir kriegen nämlich noch auch eine Serie. Wir haben vor kurzem über einen Death Stranding-Anime-Film gesprochen.
Yes.
Namens Death Stranding Mosquito. Jetzt diese Woche kam aber noch eine neue Ankündigung von Kojima Productions mit Death Stranding Isolations.
Wie?
Das ist eine Anime-Serie, die soll 2027 kommen auf Disney Plus for some fucking reason und wird bei E&H Production gemacht, also das Studio von Jujutsu Kaisen, Regisseur von der ersten Staffel von Sangupak. Die halt auch hier Bullet und wie ist das andere, Ninja irgendwas gemacht haben. Und ja, hier führt dann aber nicht Sangopak selbst Regie, sondern Takayuki Sano, der auch bei Bullet einzelne Episoden mit Regie geführt hat und Animation Director gewesen ist und Animator bei Bullet. Aber auch bei zum Beispiel der mehreren Parts von der Attack on Titan Final Season. Und die Charakterdesigns kommen von Ilya Kuvshinov. Also Charakterdesigner von zum Beispiel Ghost in the Shell Standalone Complex 2045 oder The Wonderland oder was hat er noch so zuletzt gemacht? Das Musikvideo zu dem Cyberpunk-Anime. Hat er ja auch das Character Design gemacht. Ja, also interessant. Ich habe jetzt natürlich viele gelesen, die so meinten, oh mein Gott, Studio E&H, so, weil diese zwei Sachen, die sie jetzt gemacht haben und Bullet, alles nicht so toll gewesen sein soll. Ich habe jetzt da noch nicht reingeguckt. Ich fand, das sah von den Trailern zumindest immer ganz toll aus. Wahrscheinlich hat es einfach nur keine guten Drehbücher gehabt.
Ja, ich meine, wenn der Inhalt mies ist und alles andere hübsch, dann sind die Handwerker nicht unbedingt schuld dran.
Ja, ja.
Sondern die kreativen Köpfe.
Ich bin auf jeden Fall mal gespannt auf die Serie. Mit 2027 ist jetzt halt noch ein bisschen hin. Hier geht's dann halt auch, wie man auf dem Poster so sieht, auch wieder um Postboten, die durch die Welt laufen. Mosquito ist ja noch mal ein bisschen was anderes so vom Anschein her. Hier geht's wirklich mehr so um die Welt und das Death Stranding, was wir so auch aus den Spielen kennen. Finde ich cool. Ich meine, ich mag Death Stranding ganz gerne. Ich finde es interessant, dass es jetzt zu so einem großen Franchise wird. Aber wenn das alles gut wird, habe ich da nichts dagegen. Dann haben wir Kyokai no Melody. Ist ein Roman von Toshiya Miyata. Das ist sowohl ein Synchronsprecher wie auch ein Mitglied einer Boyband namens Kiss My FT2. Kiss, was auch immer das heißt. und ja, der hat halt einen Roman geschrieben namens Kyokai no Melody. Das soll eine Anime-Adaption bekommen. Da gab es anscheinend schon mal Voice-Dramen zu, also CCD-Dramen, die in Japan veröffentlicht wurden. Die Synchronsprecher davon sprechen dann auch für die Anime-Adaption. Der Roman hat Character-Designs von Lam, die auch ganz hübsch aussehen, sehen gar nicht so typisch nach dem Lam-Art-Style aus, ehrlich gesagt. Also Lam ist auch die Designerin von Technopea Destiny oder Technoroid Overmind. Oder war das Lam das letzte, wie hieß das nochmal hier, Fire Emblem Engage? Auf jeden Fall hat sie auch zahlreiche VTuber designt, das weiß ich. Und wir haben jetzt halt noch keine großen Infos oder so zu dieser Anime-Adaption. Das spielt halt anscheinend um einen Protagonisten, der war in einer Band mit einem Kumpel. Irgendwas ist aber passiert und sein Kumpel ist, weiß ich nicht, steht halt, also es klingt so, als wäre er gestorben. Weswegen der Protagonist sich dann auch von Musik distanziert hat. Und dann in der Highschool taucht er dieser Typ aber wieder vor ihm auf. Und er muss sich jetzt sieht sich mit seiner Vergangenheit konfrontiert. Ich weiß nicht, ob das so eine Geisterbesuchgeschichte ist oder irgendwie was. Oder ob er doch nicht gestorben ist. Das klingt dramatischer in der Beschreibung, als es ist.
Naja, also auf jeden Fall, es ist ein autorengesteuertes Ding. Ne? Ich meine, diese Boyband-Member hat da seinen Roman geschrieben und dann wird es zum Anime. Das erinnert mich irgendwie auch. Ja, hatten wir ja schon mal so eine Sache, ne? Vergessen, wie es heißt.
Aber ja, auf jeden Fall, hatten wir zuletzt auch. Wobei, ich glaube, da ist der Anime auch noch nicht rausgekommen. Ja. Es scheint auf jeden Fall so ein neueres Ding zu sein, dass MusikerInnen oder so oder so Boybands auch ihre Bücher dann schreiben und die dann halt auch zu Anime werden.
Ja, ist was anderes, als wenn die Verlege das alles anleiern, weißt du? Die ganzen Manga-Verlege oder Light Novel-Verlege.
Ja, ich bin für Musik-Anime auf jeden Fall zu haben. Sieht auch ehrlich gesagt ein bisschen gay aus. Was in meinem Fall was Positives ist, wenn ich das sage.
Die Hoffnungen, ne?
Von daher, mal sehen. Dann haben wir, ich muss gerade nochmal nach dem Originaltitel von der der gucken, wie das Original heißt. Shonen Ashibe ist ein Gag-Manga, der auch schon in den 80ern angefangen hat und auch schon zahlreiche Anime-Adaptionen bekommen hat. Die neuesten sind auch gar nicht mal so lange her. Die gibt es auch auf Crunchyroll. Und da ist jetzt angekündigt worden, dass zu dem zuletzt laufenden Sequel-Manga, den der Original-Mangaka gezeichnet hat, namens Shou 3 Ashibe Kyukyu Goma-chan. Was heißt das?
Ja, ich werde das nicht kommentieren. Ich werde das nicht kommentieren. Das ist für mich wirr.
okay. Ja, das DH 2020 hat dieser Sequel-Manga angefangen und der bekommt jetzt auch eine Anime-Adaption. Die soll nächstes Jahr im Frühling starten, wird bei DLE gemacht unter der Regie von Kotaro Yamawaki, hat auch schon ein Monster Hunter Spin-off Comedy-Serie bei DLE Regie geführt. Und sieht auch ehrlich gesagt gar nicht so klassisch nach einer DLE-Serie auf den ersten Blick aus. Das ist nicht nur Flash-Animation, sondern auch ein bisschen mehr richtige Handanimationen drin, als man das von DLE-Serien gewohnt ist. Bisschen ganz putziger Blick. Mir hilft natürlich auch, dass es halt ein sehr, sehr simples Charakterdesign ist. Ja, ich habe diese alten Serien ehrlich gesagt nie gesehen. Ich kann dazu also auch nichts weiter sagen. Ist halt ein Junge und ein, was ist das, ein Fisch? Ist das ein Fisch?
Ich habe keine Ahnung.
Die Unsinn treiben.
Was auch immer ihr von uns wollt mit dem Kram. Ich meine, Hideaki Anno ist mit seinen Titeln schon schlimm genug. Und was ist das für ein Dadaismus hier? So, San Asebe Kuku, Gomatan, was?
Geht weg. Ist doch auch nicht. Dann haben wir Love Unseen Beneath the Clear Night Sky. ist ein Roman, der soll sowohl eine Anime-Adaption wie eine Live-Action-Adaption bekommen. Die Live-Action-Adaption läuft sogar schon nächsten Monat im Dezember. Zur Anime-Adaption haben wir jetzt noch keinerlei Infos bekommen. Die ist jetzt einfach nur mit angekündigt worden. Ja, ist ein Roman, wo halt ein Protagonist halt auch so ein bisschen Loner ist, auf der Universität und macht lebt so ein bisschen sein Ding vor sich hin, und eines Abends begegnet er einer jungen Dame, die er ganz toll findet und anfängt, sich zu ihr hingezogen zu fühlen, und dann feststellt, dass die blind ist.
Eine Romanze, mo wieder, nö?
Yes. Ja, eigentlich, ne, kommt auch wieder drauf an, wie gut das am Ende ist. Klingt wieder halt so ein bisschen wie sowas wie A Sign of Affection oder so. Nur hier halt mit Blindness. Wo ich auch nichts dagegen habe. Ist auch schön, dass auf sowas dann mehr Licht gezeigt wird, weil Figuren mit Disabilities auch in Anime und Manga sehr unterrepräsentiert sind. Dann haben wir Kill the Gen, Mr. Detective. Das ist eine Light Novel-Reihe, die bei Kadokawa läuft und im nächsten April eine Anime-Adaption bekommen soll im japanischen Fernsehen. Ist auch mit einem Teaser direkt veröffentlicht, also bekannt gemacht worden. Wird gemacht bei Linden Films unter der Regie von Takashi Naoya, hat Am I the Strongest Regie geführt oder dieses Jahr Übelblatt, und jetzt auch gerade läuft die zweite Staffel von Tales of Reading Rings, hat er Regie geführt, und ist die Geschichte über einen jungen Mann, dessen Vater war großer Detektiv und deswegen will er das jetzt auch selbst werden. Schafft es aber irgendwie immer, ja, in diese Fälle, die er ermittelt, mit involviert zu werden und umgebracht zu werden. Er stirbt aber irgendwie nicht so richtig dabei, weil seine Gehilfen dann, weil er immer wieder, nachdem er getötet worden ist, in den Armen und Beinen seiner Gehilfen danach aufwacht. Ich schätze mal, die kann irgendwas.
Jo, also das hört sich nach einem Fluch an. Die Frau hat's auf dich abgesehen. Die lässt dich nicht ruhen.
Ja. Die erste Story oder so, das sieht man dann auch hier im Trailer so ein bisschen, ist anscheinend irgendeine Geschichte auf einer Yacht. Oder auf einem, ich glaube, Yacht nennt man das schon gar nicht mehr. Das ist ein Kreuzfahrtschiff.
Ja, ja, das ist groß.
Ja, wo, weiß nicht, dann wahrscheinlich Party und Glücksspiel und so angesagt ist. So detektivmäßig, wie das dann so ist, da so passiert. Muss ehrlich sagen, der Trailer sieht jetzt nicht so gut aus, irgendwie. Also, da ist nicht viel Animation drin. Ich finde das Charakterdesign, ehrlich gesagt, wirkt auf mich ein bisschen veraltet fast schon. Wie hast du eine 2000er, Anfang 2010er Serie?
Ja, du, keine Ahnung, woher das herkommt überhaupt.
Ja, mal sehen, ob das dann ein letztlich interessanter Krimi ist.
Ja. Krimis, die gehen immer irgendwie, ne? Funktioniert auch selbst bei Hollywood, ne? Diese Knives Out-Serie, die Reihe hat auch schon wieder den dritten Film oder den
vierten Film. Ja, der dritte Teil kommt jetzt irgendwie demnächst, da bin ich gespannt drauf, die mag ich sehr.
Das ging auch ziemlich schnell, ne? Und logischerweise, Detective Conan ist auch unzerstörbar.
Das stimmt.
Ne? Kriegst du nicht weg, die Dinger.
Und dann, das hatte ich für diesen Monat erst in der Monatsvorschau an neuen Manga, die in Deutschland erscheinen. Und jetzt ist auch schon eine Anime-Adaption angekündigt worden von Gea Time, The Gigantis. Ja, die Story, ich habe es ja zuletzt erst hier, wie gesagt, vorgestellt. Das ist eine Geschichte von einem Kaiju, was eine kleine Stadt bei einer an der Küste verwüstet. Dann ist 10 Jahre Ruhe, es taucht plötzlich ein anderer Kaiju auf, wieder an der gleichen Küstenstadt, und eine Überlebende von dem vorherigen Kaiju-Angriff spuckt auf einmal den alten Kaiju wieder auf, und die kämpfen Seite bei Seite gegen den neuen Kaiju.
Ja, ja, ist wieder Katze der Haarball, kommt bei jeder Kaiju raus, ne?
Ja. Ja, ist von Mangaka Kent. Der hat auch eine Serie namens Colorless, die, finde ich, einen sehr coolen Artstyle hat. Damit habe ich mich jetzt aber auch noch nicht so sehr beschäftigt. Ich habe die aber auf jeden Fall irgendwann mal auf meine Plan-to-Read-List gesetzt, weil ich das Cover ganz geil fand. Hm. Weil es so agil ist. Wenn ich ein cooles Cover sehe, dann will ich das irgendwann mal lesen.
Hey.
Zu Gea Time haben wir jetzt noch keine weiteren Infos bekommen zu der Anime-Adaption, nur dass das halt irgendwann passieren wird. Aber für Kaiju-Anime bin ich zu haben. So, kommen wir auch zu Updates. Da haben wir erst letztes Mal drüber gesprochen, weil da ein japanischer Newsartikel zu früh online gegangen ist. Das war dann ein, zwei Tage zu früh anscheinend, weil dann kurz nach unserer Aufnahme kam dann tatsächlich die Bestätigung und der Trailer für Aaron the Southpaw. Und ja, da wird darin bestätigt, dass das Ganze 2026 rauskommen soll. Habe ich ja beim letzten Mal schon gesagt, ist die Geschichte von einem Kunststudent, der zu einer Marketingfirma geht und da halt Design und so macht. Und einer Protagonistin, die ein bisschen brauer drauf ist, ein bisschen räudiger drauf ist und Graffiti sprayt und so. Man sieht das auch schon in diesem kurzen Teaser, der da gepostet wurde, der 30 Sekunden lang ist, dass sie halt sehr laut ist, sehr aggressiv ist die ganze Zeit. Auch einige gesehen, die das bisher ziemlich nervig fanden. Ich bin mal gespannt, wie das dann im Anime wirkt. Das Ganze wird auch tatsächlich dann bei Production IG und MD Production in Zusammenarbeit gemacht und sieht im Trailer auch erstmal okay aus. Also der hat auch so ein Farbtint irgendwie im Stil, so wie die Farben irgendwie genutzt werden, gerade so das Blau und Grün, das erinnert mich an Blue Period, das gefällt mir eigentlich. Bin ich auf jeden Fall interessiert dran.
Ja, ist auf jeden Fall auch vom Design her eher auf realistischen Erwachsenen gehalten. Es nimmt sich ernst, ne?
Also ist auf jeden Fall eine Serie, die so aussieht, als wäre sie halt etwas anspruchsvoller dann.
Jo.
Und dann als nächstes haben wir einen ersten Trailer für Classroom of the Elite Staffel 4, beziehungsweise Classroom of the Elite Year 2. Es ist die erste Adaption von Year 2. Soll im April 2026 kommen. Hat einen komplett neuen Cast an Figuren, eben weil das jetzt einer neuen Klasse der Elite folgt. Die vorherige ist abgeschlossen worden mit den vorherigen drei Staffeln und soll im April 2026 rauskommen, wird wieder bei Studio Lerche gemacht, diesmal unter der Regie von Noriyuki Nomata. Ist, glaube ich, Regiedebüt in dem Fall auch wieder. Ja, zahlreiche Episoden an zahlreichen Serien Regie geführt, auch schon ein paar bei Lerche, wie Scumswish. Und hat ein bisschen anderen Artstyle als die vorherigen Staffeln. Also ich habe es mir extra nochmal angeguckt, weil ich mir dachte, so beim Anschauen des Trailers, warte mal, so habe ich das nicht in Erinnerung. Ich habe die vorherigen Serien jetzt nicht gesehen, aber ich kenne das natürlich ein bisschen durch die Trailer. Und der Artstyle ist ein bisschen cleaner, ein bisschen weicher als in den vorherigen Serien, wo die Linienführung sehr hart ist. Ein bisschen mehr comichaft fast schon in den anderen Serien. Hier sieht es mehr aus wie eine PA-Works-Serie.
Meine Güte, es ist so lange her, dass diese Serie angefangen hat, dass ich mich gar nicht erinnern kann, was die Prämisse ist. War das nicht so, dass die sozusagen sich gegenseitig ausspielen und die Verlierer müssen raus aus der Elite-Schule oder aus der Elite-Klasse zumindest?
Ich bin auch nicht mehr so 100% sicher, wie das läuft. Ich glaube, das war so Kakegurui-mäßig, nur dass die kein Glücksspiel machen, sondern halt Quizzes.
Okay. Na jo.
Jo, dann Girls und Panzer, das Finale. Part 5. Nächstes Jahr im japanischen Kino ist jetzt angekündigt worden, der fünfte dieses sechsteiligen Finales. Der erste Film kam 2017. Die sind übrigens alle nur so 50 Minuten lang, bis eine Stunde. Ich weiß nicht, warum das so lange dauert. Ich weiß nicht, was die da machen. Ich glaube, wer macht das hier nochmal? Artis, glaube ich, ist das Studio. Die gehört zum Panzer machen.
Ach Gott, ja.
Und die machen ja auch hier Princess Principal, machen die auch gerade so ein 6-Teile-Ding und da kommt auch nur alle 2 Jahre so ein 1-stündiger Film und es ist mit sehr viel Wartezeit verbunden, wenn man das sehen möchte. Die Girls ja. In ihren Panzern.
Weißt du, vielleicht liegt es auch nur daran, dass wir es gewohnt sind, wie schnell die Anime-Welt läuft. Ne? Weil wenn du bei normalen Filmen sagst, ja, alle 2 Jahre kommt ein neuer Film, hört sich das normal an, ne? Bei Animes ist es so, hä, wie lahm seid ihr?
Naja, also, nächstes Jahr kommen dann die Mädchen wieder mit ihren Panzern, werden wieder rumgepanzert. Dann haben wir The Detective is Already Dead, Staffel 2. Die erste Staffel lief 2022, hatte damals alle beeindruckt mit einer großartigen ersten Folge und danach ist es eine komplette Shitshow geworden.
Jo.
Jetzt haben wir einen Teaser für die zweite Staffel bekommen, der uns verrät, dass die im Juli 2026 kommen soll. Und mal sehen, ob sie es dieses Mal besser hinkriegen.
Ja, irgendwie sind die alle drauf und dran, ihre Detektive zu killen, ne?
Stimmt.
Ja.
Ist auf jeden Fall wieder der gleiche Regisseur. Es macht wieder Studio Engi. Engi hatte ja in letzter Zeit zumindest deutlich mehr Qualität mit dann Medalist gezeigt. Da schien ja die Produktion nicht zu einer Katastrophe geworden zu sein mittendrin. Also vielleicht läuft es diesmal mit der zweiten Staffel besser. Bei Detective is Already Dead. Das bleibt abzuwarten. Ist noch ein Jahr hin, ungefähr, ne, noch 9 Monate.
Jo, okay.
Dann haben wir Sasaki in Peeps, Staffel 2.
Ach Gott, das geht weiter.
Ja, da ist damals direkt nach dem Ende der ersten Staffel eine zweite Staffel angekündigt worden. Da ist jetzt uns bestätigt worden, dass die im nächsten Jahr kommen soll, in 2026. Wieder auch mit dem gleichen Team, das war ja bei Silverlink. Weiß ich, hatten damals auch einige gemocht, hatten es verglichen mit, was war diese eher komödiantische Mafia-Serie? Oder komödiantische Yakuza-Serie, die viele mochten?
Das kapiere ich jetzt nicht, das ist doch eine Isekai-Serie, Sasaki und Peeps.
Ja, ja, aber ich weiß, dass es viele verglichen hatten und im Ton mit so einer anderen, so einer mehr komödiantischen Yakuza-Serie, wo mir der Titel nicht einfällt. Weil ich die auch nicht gesehen habe, die Serie.
Das hilft mir nicht.
Ja. Die erste Staffel kam Anfang 2024 von Sasaki und Peeps. Ist also auch noch gar nicht so lange her. Es fühlt sich irgendwie länger an, weil die Welt so viel passiert die ganze Zeit. Aber 2026 geht das auf jeden Fall weiter. Oh, dann haben wir auch einen neuen Trailer für ReZero Staffel 4. Der verrät uns, das geht im April 2026 weiter. Dem Protagonisten passieren halt weiter irgendwelche grausamen Dinge. Weiß ich nicht, stirbt er eigentlich immer noch die ganze Zeit? Hat er neue Checkpoints oder so? Oder muss er immer von vorne anfangen?
Der stirbt nicht so oft wie am Anfang der Serie und er muss nicht immer von vorne anfangen. Ich habe aber auch vergessen, was die Regeln sind dafür, dass sozusagen ein neuer Speicherpunkt gesetzt wird. Okay. Ist eine Weile her. Die Serie hat vor 10 Jahren angefangen. Ne?
Das stimmt. 2016 kam die erste Staffel und ich würde dann halt jetzt in 2026.
Jo.
Im April 2026, um genau zu sein. Da könnt ihr dann weiter ReZeroen. Wir gucken kurz ins Kino. Diesmal ins chinesische Kino. Mit Demon Slayer Infinity Castle. Der ist jetzt nämlich in China gestartet. Interessanterweise sind jetzt einige japanische Filme verschoben worden. Gerade wegen so ein bisschen politischen Spannung zwischen Japan und China. Weil hier die neue Präsidentin was Unangenehmes gesagt hat. Oder was gesagt hat, was China nicht so gefallen hat, sagen wir es so.
Ja, ja. Es ist ein typischer Unsinn, ist das.
Aber noch kurz davor konnte Demon Slayer starten, The Movie Infinity Castle Part 1, und ist der zweitgrößte IMAX-Kinostart im chinesischen Animationskino, nur übertroffen von Nature 2. Das wird halt niemand übertreffen. Hat ungefähr 50 Millionen Euro eingenommen in China an seinem Startwochenende. Ist auch ein sehr gutes Ergebnis. Und damit sind wir auch mittlerweile beim ersten japanischen Film, der weltweit über 100 Milliarden Yen eingenommen hat. Also ungefähr 670 Millionen Euro. Meine Güte.
Ist ein großes Ding.
Ja.
Aber ehrlich gesagt, nichts. Okay, das hat erst angefangen in China, aber China ist normalerweise so ziemlich genauso groß wie Amerika als Kinomarkt. Und was Anime angeht, mögen die das, glaube ich, eigentlich mehr als Amerika. Obwohl vielleicht lege ich mir da zu weit aus dem Fenster.
Ja, ich weiß jetzt, also es ist jetzt, glaube ich, nicht viel mehr oder weniger. Ich glaube, es ist relativ gleich mit dem amerikanischen Startergebnis.
Okay, ja, okay, dann müsste es ungefähr passen.
Ja, also ich hätte jetzt auch ein bisschen mehr von China jetzt ehrlich gesagt erwartet. Vielleicht haben die nicht so viel Kontakt mit Demon Slayer vorher, weil ich nicht weiß, wie viel von der Serie vorher in China rausgekommen ist. Ja. Dann haben wir We Are Aliens. Ein Film von Kohei Kodowaki. Hat er schon vor einer ganzen Weile angekündigt, hat seine eigene Firma mit Nothing New gegründet und das Ganze angefangen über eine Crowdfunding-Kampagne vor einer Weile zu finanzieren, vor so ein, zwei Jahren. Dann ist letztes Jahr oder noch irgendwann dieses Jahr dann Mio Productions eingestiegen in die Produktion. Also das französische Studio, was auch schon in New Dawn co-produziert und Ghost Cat Anzu. Und die sind jetzt halt in die Produktion von We Are Aliens mit eingestiegen. Und jetzt ist ein erster Trailer veröffentlicht worden, der uns verrät, dass der Film 2026 in die japanischen Kinos kommen soll. Und meine Fresse, ist der hübsch.
Der ist krass, ja. Das ist sehr realistisch, hyperrealistisch, aber alles mit so einem träumerischen Ton.
Ja. Ja.
Nicht nur die Farben, sondern auch die Bilder. Es ist alles so, ja, es ist sehr künstlerisch wertvoll, sagen wir es mal so.
Auf jeden Fall, ja. Also das hat eine unglaublich starke Atmosphäre. Da sind richtig tolle Bilder drin, richtig tolle Bildkompositionen und Kamerafahrten. Es arbeitet mit sehr, sehr viel Rotoscoping oder fast nur Rotoscoping, aber das ist halt unglaublich toll umgesetzt. Es hat so ein bisschen den Look von der Anime-Adaption zu Akunohana, nur halt noch mal deutlich detaillierter, als es Akunohana gemacht hatte. Finde ich phänomenal. Also da habe ich ja unglaublich Bock drauf.
Und von den Bildern hier und von dem Titel kann man davon ausgehen, das ist mal wieder Bildungsroman, ne? Jugenddrama. Genau. Und sich selber finden, ne? Wenn man sich schon als Alien fühlt.
Zwei Jungs, die gute Freunde waren in der Grundschule und irgendwas ist passiert, was sie auseinandergetrieben hat. Und jetzt, Jahre später, nachdem sich ihre Leben auseinandergelebt haben, in der Highschool begegnen sie sich wieder und müssen mit der Vergangenheit abschließen. Ja, ey, count me in. Auch super fasziniert, was Mio Productions da mitfinanziert. Also, so wenn die Japaner selbst schon irgendwie kein Geld finden für ihre künstlerischen Projekte, dann machen es die Franzosen anscheinend. Ja, dann ist noch ein neuer Trailer zu Witch Hat Atelier rausgekommen. Sollte ja ursprünglich dieses Jahr kommen, ist dann verschoben worden. Jetzt haben wir einen neuen Termin mit dem neuen Trailer. April 2026 soll das jetzt rauskommen. Ist ja von sehr vielen ein sehr stark erwarteter Anime, weil der Manga ja auch totaler kritischer Darling ist. Sieht super toll aus, der Trailer. Also richtig schön gezeichnet und animiert. Sind aber auch alles nur Szenen vom Anfang. Hier führt ja wieder Ayumu Watanabe Regie, der in solchen Serien auch so, also gerade wenn es um Serien geht, so ein bisschen aus altem Hause ist in der Regie. Das heißt, es ist jemand, der packt die gesamten Fokus auf die ersten paar Episoden, dass die so schön wie möglich aussehen und den Zuschauer packen und reinziehen. Und danach lässt das in der Regel ein bisschen nach. Aber trotzdem, also was man hier sieht in dem Trailer, sieht ganz, ganz toll aus. Ich hoffe, dass diesmal die Produktion bei Bugfilms nicht auseinanderbricht. Sie haben es ja extra schon verschoben. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert, nicht wie bei ihrem hier Sombucket. Ja, aber April 2026 kriegen wir dann zumindest erstmal vielleicht die erste Folge.
Ich konnte mich gar nicht an den letzten Trailer erinnern. Der war im Sommer. Kann es sein, dass ich da ausgefallen bin mal? Oder ist einfach mein Hirn kaputt?
Nee, ist einfach lang und ist einfach länger her, glaube ich.
Jo. Sommer ist nicht so lange her.
Ach.
Die 4 Monate oder so.
Ach.
Naja.
Ja, dann haben wir die Updates durch. Wir kommen noch zu ein paar News abseits vom Rest. Und wir müssen mit einer Nachricht anfangen, die ist leider super scheiße und tragisch. Denn Regisseur Tatsuya Nagamine ist gestorben in diesem Sommer. Ist jetzt auch schon eine Weile her. Das ist jetzt erst bekannt gegeben worden durch Kolleginnen, die darüber auf Twitter geschrieben haben. Und er war gerade mal 53 Jahre alt, ist an einer Krankheit gestorben, über die jetzt die Familie auch dann nicht weiter geschrieben hat. Aber ist anscheinend schon seit letztem Jahr deswegen in Behandlung gewesen. Und ja, das war jemand, der hat bei Toy Animation eine lange Zeit gearbeitet und ist im Prinzip für den aktuellen Stand von vielen der großen Serien von Toy Animation verantwortlich. Hat die Regie übernommen von One Piece ab Episode 892. Das war der Anfang vom Wano Kuni Arc, wo auch sehr viele Fans wieder mit abgeholt wurden. Also wo die Serie ja wirklich ein zweites, ja, ein neues Hoch erlebt hat. Und hat dann Regie geführt bis Episode 1122. Das war das Finale vom ersten Part vom Egghead Island Arc, bevor die Serie eine Pause gemacht hat. Hat dann dazwischen auch als Regisseur gedient für den One Piece Log Fishman Island Saga, also diese Compilation-Serie von der Fishman Island Saga. Und ist dann danach erstmal zurückgetreten von seinen Funktionen als Kreativer bei Toei Animation. Hat sich ja dann, wie gesagt, in Behandlung anscheinend wegen seiner Krankheit irgendwie befunden. Und hat auch noch zahlreiche andere Sachen Regie geführt. Eine One Piece Film Z, One Piece Heart of Gold, Dragon Ball Super ab der zweiten Hälfte, ab Episode 77. Und der Film Dragon Ball Super Broly, der auch außerhalb Japans ein ziemlicher Erfolg gewesen ist. Hat auch Happiness Charge Precure Regie geführt und war auch bei Hardcatch Precure Series Director. Also auch zahlreiche Precure-Sachen gemacht, zahlreiche Doremi-Sachen gemacht. Auch Senseiya Omega, eine der letzten Senseiya-Serien. Also bei allen großen Marken von Toei Animation den Finger drin gehabt, auch Digimon. Und auch Dr. Slump sehe ich ja auch noch, also meine Fresse, war wirklich überall dabei. Und ist jetzt gerade mal wirklich im Alter von 53 viel zu früh gestorben. Ist unglaublich unfair, das Leben einfach.
Ja.
Jemand, der ja wirklich auch dafür gesorgt hat, also wo die dem die One Piece Fans wahrscheinlich unglaublich dankbar sind für dieses neue Hoch, was er denen beschafft hat.
Meine Güte, ich bin mir sicher, es gibt eine Menge Leute, die sich wünschen, dass er irgendwann mal was komplett Eigenständiges gemacht hätte. Aber so, wie ich das sehe, ist es nicht so. Er war an den großen Marken beteiligt.
Ja.
Naja, ja.
Wow, also da unglaublich schade einfach. Ja, hat NHK über neue Funde berichtet, alte Skripte von Takahata Isao, die in seiner alten Heimat gefunden worden sind. Das war ein Regisseur bei Studio Ghibli auch. Viele haben von euch sicherlich seine Filme gesehen. Sein letzter Film war Prinzess Kaguya in 2013. Und der hat auch schon sehr, sehr, sehr früh mit Anime angefangen, also schon Sachen in den 60ern Regie geführt. Und einer seiner ersten Firmen, bei denen er gearbeitet hat, war auch Toei Animation, überhaupt noch bevor es überhaupt Toei Animation hieß. Und hatte zahlreiche Drehbücher anscheinend geschrieben, die er dort gerne umgesetzt hätte. Er ist ja dann später zusammen mit vielen anderen, auch mit Hayao Miyazaki, von Toei Animation gegangen, weil er dort unzufrieden gewesen ist. Und da gibt's unter anderem ein Drehbuch namens Oyama, was auf einer japanischen Mythengeschichte namens Shoten Doji basiert, wo es um einen Dämonen geht, der von einem Samurai getötet wird. Takahata hat anscheinend explizit in seinem Drehbuch erwähnt, dass das Töten gar nicht gezeigt werden soll und der Dämon ein bisschen komikhafter dargestellt und weniger böse dargestellt werden soll. Es gibt auch noch ein Skript namens Morata Hoseki, was auf einer Geschichte von Miyazawa Kenji basiert, wo es um einen Hasen geht, der von einem Fuchs dazu gezwungen wird, ein Juwel zu klauen und deswegen ihm die Augen genommen werden oder die Sicht genommen wird. In Takahatas Version wird der Hase aber realisieren, dass er dabei ist, was Schlechtes zu machen. Und er hat auch eine Prequel-Geschichte anscheinend geschrieben für Prinzess Kaguya. Also
okay.
Viele, viele Jahre bevor er das überhaupt Prinzess Kaguya überhaupt gemacht hatte, hat er schon an einer Prequel-Geschichte dazu gearbeitet, die irgendwie davor stattfinden sollte. Auch interessant.
Wie willst du ein Prequel zu der Geschichte von der Prinzessin
zusammen machen? Frage ich mich auch. Also da müsste man ja irgendwie dann auf dem Mond anfangen oder so, oder?
Keine Ahnung. Das Taketori Monogatari eignet sich normalerweise gar nicht für sowas. Aber hey, ich meine, Takahata darf machen, was er will.
Da stehen jetzt die Details leider nicht so, inwiefern dieses Prequel funktioniert. Aber super interessant. Zeigt auch viel so mit seinen Notizen, die in den Drehbüchern halt dabei stehen, dass es es um die Menschlichkeit von den Figuren halt ging. Ne? Also, dass das keine simplen böse Gegengutgeschichten sein sollte, wie das ja auch mit dem Dämonen zeigt, dass er den netter darstellen wollte und das Töten gar nicht zeigen wollte und sowas. Super faszinierend. Würde ich gerne mal sehen, dass das irgendwie der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird in irgendeiner Form, diese Dokumente. Das fände ich echt interessant, das näher zu anzugucken.
Ja, Ausstellungen machen sie ja über ihn. Das kann man auf jeden Fall bei seinen Ausstellungen da zeigen, ne? Moderne Archäologie.
Und dann haben wir noch Webtoon. Hat angekündigt, dass sie eine Zusammenarbeit mit Warner Brothers Animation eingegangen sind. Diese Zusammenarbeit beinschließt, dass sie 10 Titel co-produzieren werden, dass Warner Brothers Animation 10 Animationsserien zu Webtoons machen wird.
Okay, das ist schon mal das ist ein Ding. Das ist ein Wort.
Definitiv, ja. Ist interessant. Also es sollen sowohl Produktionen aus dem Koreanischen wie aus dem Englischen sein, weil auf Webtoon, gerade auf der englischen Variante von Webtoon, sind ja nicht nur die koreanischen Produktionen, sondern auch amerikanische oder englischsprachige Produktionen generell dabei. Und ja, das wird eben von Warner Brothers Animation, also deren amerikanischen Sitz, dann umgesetzt. Bin ich mal gespannt, was sie da machen wollen. Das finde ich gerade eine seltsame Vorstellung dann, dass ausgerechnet halt amerikanische Animatoren dann Webtoons animieren. vier Geschichten, die sie animieren wollen, haben sie schon bekannt gegeben. The Stellar Swordmaster, das ist ein koreanischer Webtoon. Da geht es um, ja, irgendwie, also der klingt ziemlich düster, ehrlich gesagt. Als wäre das mehr was für eine Erwachsenengeschichte mit einem Orphan, der, ich muss gerade mal, der in den Slums irgendwie unterwegs ist und da sind die, wird irgendwie von Gangstern im Prinzip kontrolliert und der ist in einem Bordell irgendwie unterwegs und findet da einen König, den er irgendwie umbringen will oder was weiß ich. Also klingt eher nach einer düsteren Fantasy-Geschichte.
Mhm.
Wir haben Hardcore Leveling Warrior, ist auch aus Korea. Das ist halt, ja, dann eher das klassische Videospiel-Ding. Hier klingt jetzt in der Beschreibung, in der kurzen Beschreibung, die hier mitgeliefert wird, jetzt nicht so, als würde er Giesekeit werden, sondern er spielt einfach tatsächlich ein Videospiel und das wird irgendwie resettet und er möchte aber wieder der beste Spieler aller Zeiten werden.
Jo.
Dann haben wir Down to Earth, das ist dann amerikanisch. Da wird Protagonist dann auf einmal von einem Alien-Mädchen besucht und die beiden haben süße Alien-Abenteuer. Und Elf und Warrior ist dann das vierte. Das ist auch wieder ein amerikanischer Webtoon. Und da geht es um eine Halbelfe, die ja zur Heldin werden möchte und zusammen mit dem legendären Helden und dessen Onkel irgendwie durch die Welt reist, um Heldendaten zu machen.
Ja, das eine hört sich nach Pen and Paper RPG an, das andere hört sich nach dem typischen MMO-Kram an und eine magische Freundin haben wir auch dabei. Natürlich ist diesmal aus dem All, aber das ist ja auch nichts Neues, ne? Hallo Lamm.
Yep.
Soll es von mir aus mache, und ich habe auch keinerlei Bedenken, dass das irgendwie nicht gut gemacht wird, weil gescheite Animationsserien, da sind die schon relativ lange drauf gekommen auf der ganzen Welt. Ich meine, guck dir die ganzen DC Universe Animationen an, ne? Die Kinofilme und Einzel.
Die Mortal Kombat sagen auch, die zuletzt gemacht haben bei Warner Brothers. Also die machen schon gute Produktionen auf jeden Fall. Es ist halt eine seltsame Vorstellung dann, dass mit deren Artstyle dann auch so koreanische Sachen, die halt sehr viel anime-typischer sind, umgesetzt werden.
Die können bestimmt auch andere Zeichenstile. Ich glaube nicht, dass sie sich auf ihren eigenen verbeißen.
Ja. Bin mal gespannt, wie das dann laufen wird, wie sie es umsetzen, wie das Ganze rauskommen wird. Warner Brothers ist ja aktuell, ne, so eine heikle Situation.
Ach, ist alles in der Welt heikel im Moment.
Wir wissen ja nicht, wie lange diese Firma überhaupt noch existieren wird. Soll ja gekauft werden.
Ja, aber
mittlerweile gibt es ja drei Kandidaten anscheinend.
Was das Rechtliche angeht, wären normalerweise solche Produktionen gar nicht. Würden sie gar nicht planen, wenn es nicht irgendwie sicher ist, dass es gemacht wird.
Mhm.
Obwohl, ja, natürlich kann immer irgendwas schiefgehen, aber generell wird da gar nichts gemacht. Das ist auch ein Grund, warum einige Filme überhaupt gar nicht die Produktion anfängt, obwohl sie schon längst geplant sind, weil halt so irgendwie Verkaufe oder sowas anstehen. Aber wenn sie da hier sagen, ja, das machen wir auf jeden Fall, 10 Sachen sind geplant, dann ist es etwas sicherer.
Ja, das bleibt da mal abzuwarten, wann die erste Serie da rauskommt. Wie viel davon schon in tatsächlicher Produktion ist. Finde ich aber, ja, nicht uninteressant auf jeden Fall. Und Webtoon ist da gerade sehr aggressiv dabei, halt echt Animationsserien zu pushen von ihren Sachen.
Mhm.
Dann sind wir durch für heute.
Jo.
Wir haben mal wieder einiges an Nachrichten gehabt. Vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr alle 2 Wochen am Mittwoch mal reinhören beim Anime Slam Podcast. Da reden wir über die Anime und Manga, die wir in letzter Zeit geschaut haben und gelesen haben. Oder ihr hört jeden Mittwoch bei Rolling Sushi vorbei. Da geht es dann um die Nachrichten aus Japan. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir hören uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.